Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Autos brauchen Platz, Autofabriken brauchen noch viel mehr Platz. Der Elektroautohersteller Tesla will sich ausdehnen und noch mehr Wald roden. Wir berichten gleich darüber. Weniger Platz brauchen Autos, wenn man sie teilt, denn dann sind weniger Autos erforderlich. Seit 5 Jahren gibt es in Deutschland das Carsharing-Gesetz. Wir blicken zurück und nach vorn. In unserer Serie zur Biodiversität geht es um die Nutzung des Genpools der Welt, und zwar aus der Sicht von Indigenen in der Amazonasregion. Der Verbrauchertipp ist vor allem für die interessant, die überlegen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Mit gekauften Rentenpunkten lassen sich die Altersbezüge aufbessern. Ein Blick auf die Straßen in Städten und Dörfern zeigt es, es gibt sehr viele Autos. Der Trend zum Zweit- oder sogar Drittwagen hält an. Wirtschaftlich ist das allenfalls für die Hersteller ein Vorteil, denn den weitaus größten Teil des Tages stehen Fahrzeuge ja irgendwo rum. Carsharing, also das gemeinsame Nutzen von Autos, ist eine Alternative. Es ist meist billiger als ein eigenes Fahrzeug. Man kann vor einer Fahrt auch darüber entscheiden, welches Auto es sein soll, und umweltverträglicher ist es sowieso. Seit 5 Jahren regelt ein Gesetz das Carsharing. Tom Funke blickt zurück und nach vorn.
Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing, also des gemeinschaftlichen Nutzens von Autos. Seit mehr als 5 Jahren gibt es dieses Gesetz jetzt schon. Die damit verbundenen Regelungen kommen aber erst seit kurzem so richtig zur Anwendung, seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung in 2021. Auch die Bundesländer haben erst entsprechende Landesregelungen verabschieden müssen, und am Ende entscheiden auch Kommunen mit, etwa über den Parkraum. Viele verschiedene politische Ebenen, viele verschiedene Akteure, aber Gunnar Nerke, Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing, sieht das Gesetz positiv.
Man muss sich vor Augen halten, dass bevor es das Carsharing-Gesetz gab, es für einen großen Teil des Carsharing gar keine Rechtsgrundlage gab, um überhaupt im öffentlichen Raum bereitgestellt zu werden. Und das betraf insbesondere das stationsbasierte Carsharing, für das gar keine Rechtsgrundlage existierte.
Bei dieser Art von stationsbasiertem Carsharing sind die Orte festgelegt, an denen Nutzerinnen und Nutzer die Autos abholen und am Ende der Mietzeit auch wieder hinfahren müssen. Befindet sich so ein Ausleihpunkt im öffentlichen Raum, müsse jedes Auto hierfür einzeln genehmigt werden, sagt Gunnar Nerke.
Und Sie können sich vorstellen, dass die kommunalen Verwaltungen auch anderes zu tun haben, als jetzt Genehmigungen für Carsharing-Bereitstellung zu erteilen, und dass das deswegen sehr langsam vorangeht. Also von allen stationsbasierten Fahrzeugen, die wir heute in Deutschland haben, stehen nur etwas mehr als 20% derzeit im öffentlichen Raum.
Die Zahl müsste steigen, so Nerke. Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat das Gesetz im vergangenen Jahr überprüft und kommt zu dem Schluss, dass in vielen Kommunen die Bevorrechtigungen bereits umgesetzt sind oder geplant werden. Allerdings empfänden kleine, ländliche Kommunen den Verwaltungsaufwand durch die Auswahl von Standorten und Anbietern von stationsbasiertem Carsharing als Herausforderung. Der verkehrspolitische Sprecher beim Ökologischen Verkehrsclub VCD, Michael Müller-Görnert, sagt, in den Städten und Gemeinden müssten auch die jeweiligen politischen Mehrheiten gefunden werden, die sagen:
Wir wollen das fördern, wir wollen dem Carsharing mehr Raum geben. Da muss man auch vielleicht mal öffentliche Parkflächen wegnehmen. Also beispielsweise in Bremen ist ja eine Vorzeigestadt, was das Carsharing angeht. Die haben das wirklich gemacht. Die haben dann Parkplätze weggenommen, haben dann stattdessen weniger dann Carsharing-Standplätze eingerichtet und haben gesagt, okay, damit können wir aber hier ein großes Viertel bedienen mit dem Carsharing-Angebot.
Es gäbe auch Untersuchungen, die zeigten, dass ein Carsharing-Auto bis zu 15 Pkw ersetzen könne, sagt Michael Müller-Görnert vom VCD. Carsharing sei zudem meist günstiger als der Unterhalt eines Privat-Pkw. Das Umweltbundesamt schreibt auf seiner Website, wer weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr fährt, der spare mit Carsharing. Und Gunnar Nerke vom Bundesverband Carsharing analysiert, die Menschen würden fast immer die eigentlichen Kosten unterschätzen, die ein eigenes Auto verursacht. Rund 3,4 Millionen Menschen nutzen Carsharing in Deutschland schon. Einige Nutzende in Berlin erzählen, warum.
Weil wir kein Auto hatten und manchmal braucht man ja ein Auto, um in Berlin zu fahren.
Weil ich kein eigenes Auto habe und ich das Auto nehmen kann und jederzeit wieder abstellen kann, ohne Verpflichtungen zu haben, es weiter nutzen zu müssen.
Ich nutze nur Carsharing, weil wir nach Berlin gezogen sind und man da kein Auto braucht. Wir haben beide Autos abgegeben, wir fahren Fahrrad und wenn wir ein Auto brauchen, nutzen wir Carsharing.
Miles ist so ein Carsharing-Anbieter. Das Berliner Unternehmen bietet in 8 deutschen und einigen europäischen Städten sogenannte stationsunabhängiges Carsharing an. Dabei kann man überall im Geschäftsbereich die Miete starten und beenden. Deshalb wird oft auch von Free-Floating-Carsharing gesprochen. Miles arbeitet kostendeckend und die Kosten sind für den Anbieter nicht gering. Neben Reparaturen, Reinigung und Kraftstoff muss der Anbieter auch Gebühren für die Nutzung der Parkflächen zahlen. Außerdem sei die Strategie von Berlin, Carsharing-E-Autos zu fördern. Das Ziel verfolge auch Miles, sagt Nora Götte, Pressesprecherin von Miles. Aber
wir haben E-Fahrzeuge in Berlin, allerdings deutlich weniger als beispielsweise in München und Hamburg, weil wir da von den Parkkosten reduziert werden. Das heißt, auch wenn Berlin jetzt im nächsten Schritt plant, die Parkkosten für E-Fahrzeuge zu halbieren für Sharing-Anbieter, sind das immer noch 50% mehr Parkgebühren als in Hamburg und München. Das heißt, der Deckungsbeitrag pro Auto ist dort besser. Das heißt, wir gehen in diese Städte.
Insgesamt wünsche man sich bei Miles mehr Verständnis und Kommunikation von Seiten der Kommunen. Oft fange man da trotz Carsharing-Gesetz noch bei Adam und Eva an. Zudem habe man schon das Gefühl,
dass Städte noch gar nicht richtig wissen, wer jetzt dafür zuständig ist eigentlich oder wie man es angeht. Und es ist ja auch okay, es ist ja auch, für uns sind es ja auch teilweise neue Prozesse. Wir haben das ja auch nicht seit immer schon so gemacht. Uns gibt es jetzt seit 6 Jahren. Das heißt, wir lernen ja auch noch. Und das ist aber einfach als gemeinsames Projekt anzugehen. Nicht erst, dass wir der Stadt was beweisen müssen, sondern dass wir es halt zusammen beweisen.
Sagt Nora Götte vom Carsharing-Anbieter Miles.
Ein Beitrag von Tom Funke. Und wir hatten gerade kleine technische Probleme. Jetzt haben wir Christoph Richter erreicht, unseren Korrespondenten in Brandenburg. Das Werk steht südlich von Berlin und es ist eine Erfolgsgeschichte der Industrieansiedlung. Allerdings gibt es auch viel Kritik. Etwa am Umgang mit behördlichen Auflagen. Das Werk entstand auf der Basis vorläufiger Genehmigungen. Wald wurde für Tesla gerodet und viel Wasser wird gebraucht. Jetzt will Tesla um einen Güterbahnhof und weitere Flächen für die Logistik erweitern. Zuständig ist die Gemeinde Grünheide und deren Rat hat gestern getagt. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat zugehört. Wie hat denn der Gemeinderat entschieden?
Naja, gestern gegen 21:30 gestern Abend hat dann der Gemeinderat, wie gesagt, den Gemeindevertretern empfohlen, ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Und das war mit 12 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung eine doch recht deutliche Mehrheit. Es wurde namentlich abgestimmt. Dafür waren unter anderem SPD, CDU und Linke. Dagegen das Bürgerbündnis Grünheide, die AfD und ein parteiloser Abgeordneter. Damit ist der Anfang gemacht. Das heißt, es ist der erste Schritt hin zu einer Aufstellung eines Bebauungsplans. Und der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Grünheide, Arne Christiani, zeigte sich gestern Abend auch dann sichtlich erleichtert und sagte, ich sehe das als sehr positiv an.
Warum braucht Tesla denn die Flächen? 300 Hektar Wald sind schon gerodet, reicht das nicht?
Naja, weil die bisherige Fläche zu klein ist, so sagt es zumindest Tesla. Man will auf der bisherigen Fläche die Produktion des Autos und der Batteriezellen konzentrieren und auf den Erweiterungsflächen, die kommen sollen, die jetzt angedacht sind, da will man alle Nebeneinrichtungen hinstellen. Also die Logistikbereiche sollen da mal stehen, Sie haben es ja schon gesagt, gemeint ist damit ein Güterbahnhof, ein großes Servicecenter sowie Erholungs- und Schulungsräume und Kinderbetreuungseinrichtungen. Und die Anwohner sagen, das sei doch eine Salami. Die Taktik von Tesla. Erst sagen sie, 300 Hektar reichen aus, jetzt will man weitere 100 Hektar Wald für das Autowerk. Und so fürchten schon einige in der Region, dass Tesla in Zukunft noch weitere Flächen beanspruchen könnte.
Geht das denn so einfach, eine Fläche für ein Autowerk aus dem Landschaftsschutzgebiet herauslösen?
Ja, das ist möglich, es bedarf einiger Anstrengung. Die Planungshoheit hat ja die Gemeinde Grünheide. Der Flächeneigentümer des Waldes ist allerdings das Land Brandenburg. Das hat bei der Umwandlung der geschützten Fläche dann auch ein Wörtchen mitzureden. Also jetzt kommt dieses Beteiligungsverfahren. Dazu müssen viele gehört werden, wie etwa die Naturschutzverbände und die untere Wasserbehörde. Und auf Nachfrage beim Brandenburger Umweltministerium heißt es, unter bestimmten Bedingungen sei es möglich, der Umwandlung zuzustimmen. Und das ist aber auch alles nicht neu, denn auch das Gelände, wo das Autowerk heute schon steht, stand ja mal unter einem strengen Schutzstatus und hat 2001 dann auch Baurecht bekommen.
Wann ist denn der Bebauungsplan voraussichtlich fertig und Tesla kann anfangen?
Naja, der der Grünheider Bürgermeister Arne Christiani rechnet mit einem Jahr. Das heißt, Anfang 2024 könnte es im Wald von Grünheide wieder laut werden. Dann könnten die Kettensägen loslegen. Und dann könnte aus einem brandenburgischen, also muss auch sagen hier Mischwald, also kein Kiefernwald, eine weitere Industriefläche für Tesla entstehen.
Der Stern hat diese Woche öffentlich gemacht, dass Tesla mehr Wasser braucht und selbst danach suchen will. Wie soll das denn gehen?
Naja, es ist ja bekannt, dass Tesla gern die Dinge selbst in die Hand nimmt und die Konflikte um das Wasser werden in der Region kontrovers ausgetragen, zumal der zuständige Wasserversorger ja auch sagt, mehr Wasser gibt es einfach nicht, weshalb man in den Erweiterungsflächen nun mit einem eigenen Hydrologen nach Wasser suchen will. Man wolle die Wasserversorger unterstützen, heißt es in dem Bericht, den der Stern da vorgestellt hat. Denn selbst fördern geht ja nicht, das ist ja rechtlich gar nicht möglich und das sorgt aber schon wieder bei Missstimmung bei Naturschützern. Das macht ja deutlich, heißt es, dass Tesla weitere Erweiterungen mit einem erhöhten Wasserbedarf plant. Zur Erinnerung, in der ersten Genehmigung bekommt Tesla jährlich 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser. Das entspricht dem Verbrauch einer 30.000 Einwohnerstadt. Ursprünglich hatte man ja sogar 3,2 Millionen Kubikmeter beantragt. Diesen Wunsch hatte man dann reduziert, weil man erkannt hat, dass man damit nicht durchkommt. Also keine, nicht mal die erste Genehmigung bekommt. Also nun wird deutlich, sagen die Umweltschützer, dass Tesla an seinen ursprünglichen Planungen, also mit diesen 3,2 Millionen Kubikmeter wohl, also was man an diesen Planungen mit dem immensen Wasserverbrauch auch festhält.
Christoph Richter war das über Erweiterungspläne von Tesla in Grünheide. Herzlichen Dank.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
In unserer Industriegesellschaft wird Wissen mit Patenten geschützt und das aus gutem Grund. Eine Erfindung zu machen ist teuer, sie zu kopieren ist ziemlich billig. Wie steht es eigentlich um die Schätze, die die Natur uns zu bieten hat? Also zum Beispiel medizinisch wirksame Stoffe in Pflanzen, die von Menschen in der Region genutzt werden, in der diese Pflanzen wachsen. Darf man sich dieses Wissen einfach so aneignen und es verwerten, womöglich mit großem Gewinn? Inzwischen gilt so etwas als Biopiraterie, wenn es einfach so gemacht wird. Und um solche Fragen geht es auch bei der Weltbiodiversitätskonferenz in Montreal. Wir beleuchten das Thema aus der Sicht von Indigenen in der Amazonasregion, Anne Herberg.
Der Geist Naviriri und sein Neffe trafen einen Ashaninka. Er ließ sich den Bart wachsen gegen den Brauch seines Volkes. Sie fragten ihn also, warum er sich nicht rasiere, und der Ashaninka sagte, dass es ihm so gefiele. Daraufhin sagte Naviriri, dass der Ashaninka zu Murumuru verwandelt würde. Er würde für immer bärtig sein und die anderen Ashaninka würden sich von seinem Gehirn ernähren.
So die Legende über die Murumuru-Palme. Für die indigenen Ashaninka, die an der Grenze zwischen Brasilien und Peru leben, ist die stachelige Pflanze ein verzauberter Mensch und gleichzeitig eines der wichtigsten Gewächse im täglichen Leben des Amazonasvolkes, erklärt Francisco Bianco am Telefon. Die Verbindung in sein Heimatdorf Marechal Tamatogo am Fluss Amonia reißt immer wieder ab. Für uns haben alle Pflanzen eine große Bedeutung. Die Palme dient nicht nur als Nahrungsmittel und Medizin, sondern wird auch zum Bau von Häusern verwendet. Wir verwenden das Stroh zur Herstellung von Kunsthandwerk, Körben und Taschen. Sie ist uns auch wegen ihrer Funktion innerhalb unserer Gemeinschaft heilig. Heilig und von großem Potenzial, zum Beispiel zur Herstellung von Seife und Kosmetikprodukten. Schon in den 1990er Jahren beschlossen die Ashaninka, die Palme nachhaltig zu nutzen und so ein Einkommen für ihre Gemeinden zu generieren. Mit Hilfe des Forschers Fabio Fernandes Gias aus São Paulo gründeten sie ein Unternehmen, Tavaya. Doch Gias registrierte es einfach auf seinen Namen und reichte ein Patent auf Murumuru-Seife ein.
Mudou, né?
Er nahm die Idee der Aschaninka und machte daraus sein persönliches Projekt. Damit begannen unsere Schwierigkeiten. Wir mussten ihn anzeigen, weil er sich unser Projekt angeeignet hat. Und nicht nur Gias. Auch Brasiliens Kosmetikmarktführer Natura vermarktet Murumuru-Seife bis nach Europa. Dabei gibt sich der Konzern gerne als Musterbeispiel für nachhaltiges Bio-Business. Der Fall Murumuru ist ein klassisches Beispiel für Biopiraterie, also der Aneignung von genetischen Ressourcen oder dem Wissen darüber, ohne um Erlaubnis zu fragen, geschweige denn etwas dafür zurückzugeben. Eigentlich gelten für diese Fälle in Brasilien strenge Gesetze, unter anderem auf der Basis des 2010 beschlossenen Nagoya-Protokolls, ein Untervertrag der UN-Biodiversitätskonvention. Es besagt, wer eine genetische Ressource eines anderen Herkunftslandes oder das Wissen darüber nutzen will, muss einen Ausgleich dafür zahlen. Das Prinzip heißt Benefit-Sharing, Vorteilsausgleich. Der Amazonas ist kein Selbstbedienungsladen, sagt Forscherin Jacqueline Ferreira vom Instituto Escolias, einem Forschungszentrum für Nachhaltigkeit. Unsere Gesetzgebung regelt den gesamten Prozess vom legalen Zugang zu den Ressourcen über das Einholen der vorherigen Zustimmung bis zur Beteiligung an den Nutzen. Doch es scheitert oft an der Umsetzung. Einmal kennen die Forscher das Gesetz oft nicht. Zweitens ist bei den wenigsten Ressourcen offiziell festgelegt, auf wen das traditionelle Wissen zurückgeht. Bei fast 80% aller Fälle ist der Inhaber als undefiniert eingetragen. Was einmal als Ausnahme gedacht war, wurde zur Regel. Die Schwierigkeit, die missbräuchliche Nutzung dieses Wissens zu überwachen, bedrohe die Rechte indigener Völker und das genetische Erbe Brasiliens, das die größte biologische Vielfalt der Erde besitzt. Zu Brasiliens Trauma gehört zum Beispiel, dass der Brite Henry Alexander Wickham 1876 Kautschuksamen illegal aus dem Land herausschmuggelte und es ihm gelang, den Baum auf Java anzupflanzen und damit das Kautschukmonopol Brasiliens brach. Heutzutage bräuchte Wickenham allerdings nicht mal mehr den Samen. Es reicht, die Gensequenz digital festzuhalten, in eine öffentliche Datenbank einzustellen und jeder kann sich bedienen, um etwas Neues zu erzeugen, zum Beispiel Impfstoffe. Ein kontroverses Thema, erklärt Manuela da Silva vom staatlichen Forschungsinstitut Fiocruz, das außerdem Mitglied des internationalen DSA Scientific Network ist. Bald wird die technologische Entwicklung keine physische Materie mehr benötigen. Auf dem Gebiet der Virologie haben wir zum Beispiel gesehen, was mit Covid passiert ist. Impfstoffe und Diagnosekits werden auf der Grundlage von Gensequenzen hergestellt. Bei dieser Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung werden die Forscher die in unseren Sammlungen deponierten Pilze und Bakterien gar nicht mehr benötigen. Wie bei der Nutzung digitaler Sequenzinformationen, kurz DSI genannt, den Bereitstellern ein Anteil an den Profiten garantiert werden kann, das gehört zu den Schlüsselkonflikten auf der Weltnaturkonferenz in Montreal. Der heikelste Punkt ist der Zugang zu den genetischen Datenbanken. Die drei wichtigsten weltweit befinden sich in der Europäischen Union, in Japan und den Vereinigten Staaten. Während Japan sich bisher gegen den freien Zugang ausspricht, fordern Wissenschaftler aus der EU ein offenes Modell, um Forschung und Innovation zu gewährleisten. Dabei könne es, wie im Nagoya-Protokoll vorgesehen, einen Vorteilsausgleich geben, jedoch nachgelagert, schlägt Jörg Overmann vor, wissenschaftlicher Direktor der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen am Leipzig-Institut.
Das heißt, immer dann, wenn etwas beispielsweise in Patente einfließt oder in andere wirtschaftlichen Erfolg einmündet, dass dort die Benefits dann in einen zentralen Fonds eingezahlt werden. Und der Witz daran ist, dass dieser zentrale Fonds nach dem Anteil von Sequenzinformationen in den zentralen Datenbanken dann ausbezahlt werden kann. Also das ist genau das Gegenteil. Es ist eine positive Motivation, ein positives Feedback dafür, dass Länder mehr ihre digitale Sequenzinformation erheben und bei einem höheren Anteil dann auch mehr daraus gewinnen können.
Der globale Süden dürfe nicht ins Hintertreffen geraten. Es müsse ein Kompromiss gefunden werden, um gleichzeitig den Zugang zu gewährleisten, aber auch die Länder zu fördern, die über große Biodiversität, aber wenig Infrastruktur verfügten, sagt Manuela da Silva. Wir müssen den Zugriff auf die Datenbanken garantieren, aber verbunden mit einem Mechanismus, der Vorteilsausgleich garantiert. Das kann ein finanzieller Ausgleich sein oder eine Kooperation. Aber wir brauchen verbindliche Regeln. Regeln, die garantieren, dass beispielsweise die Forschung und Technologie in unseren Ländern weiter ausgebaut wird, damit unsere Wissenschaftler nicht abwandern, sondern vor Ort forschen können. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit auf Augenhöhe, damit wir diese Biotechnologie gemeinsam entwickeln.
Brasileiros.
Bei den Ashaninka bleibt Skepsis. Für Francisco Piauco ist die Initiative mit Vorsicht zu genießen. Der Anführer befürchtet, dass damit seinem Volk mühsam errungene Verfügungsrechte über Tiere und Pflanzen wieder genommen werden könnten. Wenn wir nicht auf uns aufpassen, werden wir ausgeraubt, mit der Unterstützung des brasilianischen Staates, der die illegale Ausbeutung dieser Region legalisiert. Wenn die Nutzung der Biodiversität nicht mit einem Verständnis für die Bedürfnisse der Waldbewohner und der indigenen Völker einhergeht, werden wir viele Probleme bekommen. Wir müssen fürchten, dass wir wieder zu abhängigen Arbeitskräften verurteilt werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Wir müssen genau aufpassen, damit wir die Ansprechpartner für den Weltmarkt bleiben. Der Amazonas, das sind die Menschen, die im Amazonasgebiet leben, die Vielfalt der Waldbewohner. Die Ashaninka haben ihre Klage im Fall der Murumuru-Palme übrigens gewonnen. Ihnen wurde eine Entschädigungssumme von 5 Millionen Reais zugesprochen. Das sind umgerechnet fast 1 Million Euro. Ausgezahlt wurde das Geld bis heute jedoch nicht.
Über die Nutzung des Genpools der Welt war das ein Beitrag von Anne Herberg.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer vorzeitig in Rente gehen will, muss Abschläge hinnehmen, sprich die Rente fällt niedriger aus. Das muss aber nicht sein, denn der Verlust lässt sich eingrenzen oder sogar ausgleichen. Die Rentenversicherung ermöglicht freiwillige Einzahlungen, also den Kauf von Rentenpunkten. Und das ist in diesem Jahr relativ günstig. Der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes.
Wie viele Rentenpunkte man für ein Jahr bekommt, das berechnet die Deutsche Rentenversicherung anhand des Durchschnittsgehalts derjenigen, die bei ihr versichert sind. Wer mehr Geld verdient hat, erhält bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze mehr Punkte, wer weniger verdient hat, entsprechend weniger. Dieser Wert der Entgeltpunkte verändert sich von Jahr zu Jahr. Normalerweise, sagt Jan Scharpenberg, Rentenexperte des Verbraucherportals Finanztipp.
Sonst steigt dieses Durchschnittsentgelt immer. Und dass das dieses Jahr so niedrig ist, liegt tatsächlich an der Corona-Pandemie. Da war viel Kurzarbeit, das hatte alles Auswirkungen auf diese Durchschnittslöhne. Und deswegen sind die dieses Jahr so günstig.
Um mögliche Rentenlücken auszugleichen, kann man aber Rentenpunkte kaufen. In diesem Jahr kostet ein Punkt in den alten Bundesländern 7.235,59 Euro. Das sind fast 500 Euro weniger als in 2021. In den neuen Bundesländern ist die Differenz mit gut 400 Euro nicht ganz so groß. Weil das deutsche Durchschnittsgehalt wieder steigt, sogar um 11%, klettern auch die Preise für Rentenpunkte entsprechend im nächsten Jahr. Für den Kauf gelten aber bestimmte Voraussetzungen, erklärt Scharpenberg.
Sie müssen dafür mindestens 50 Jahre alt sein. Ganz wichtig ist tatsächlich, Sie müssen eine realistische Chance haben, diese Rente ab 63 überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Dafür brauchen Sie eine gewisse Anzahl an Beitragsjahren. 35 sind das. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, vor diesem Antrag auf dem Ausgleich durch Rentenpunkte eine sogenannte Kontenklärung bei der Rentenversicherung zu machen.
So kann man dann erkennen, wie groß die Lücken noch sind. Auch im Vergleich zur privaten Vorsorge gilt in diesem Jahr, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, lohnt sich. Meint auch Ralf Schärfling, Rentenexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Das, was ich da an Rendite bekomme, ist momentan höher als bei privaten Alternativen. Momentan ist es so, dass man für knapp 1.000 Euro, die man zusätzlich einzahlt, 4 Euro monatliche Rente bekommt. Das klingt jetzt nicht viel. Wenn ich das mal 10 nehme, heißt das, für 10.000 Euro kriege ich knapp 40 Euro pro Monat.
Bei privaten Versicherungen aber erreiche man mit dieser Summe allenfalls 25 bis 30 Euro mehr im Monat. Der Kauf von Rentenpunkten rentiert sich aber erst, wenn man damit rechnet, noch mindestens 20 Jahre zu leben, meint Schärfling.
Wer mit 65 Jahren in Rente geht, der sagt, das ist für mich von Vorteil, wenn ich ungefähr 85 Jahre alt werde. Und die Alternative einer privaten Rentenversicherung, da muss man im Regelfall über 90 Jahre alt werden.
Wer Rentenpunkte noch günstig kaufen möchte, der muss diese erst zu Beginn 2023 bezahlen. Wichtig ist es, den entsprechenden Antrag noch in diesem Jahr zu stellen, rät Jan Scharpenberg von Finanztipp.
Dann hat man so in der Regel 3 Monate Zeit, das zu bezahlen. Und wenn man das nach den 3 Monaten dann macht, dann gelten wieder die neuen Werte. Also jetzt sind wir tatsächlich Ende des Jahres in so einem Sweet Spot für das Beste von beiden Welten.
Das nämlich deshalb, weil man im kommenden Jahr diese Altersvorsorgeaufwendungen nicht mehr nur zu 94, sondern sogar zu 100% von der Steuer absetzen kann.
Der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Die Großrazzia in der Reichsbürgerszene wegen Putschplänen ist gleich Thema der Informationen am Mittag. Friedbert Meurer ist an der Mikrofon und er interviewt unter anderem den Buchautor Michael Kraske dazu.